Jesus nimmt also die 11 Jünger mit in den Garten Gethsemane und fordert sie auf, sich zu setzen und zu warten, bis er gebetet hat. Und Petrus, Jakobus und Johannes gingen noch etwas weiter mit Jesus. Und Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, er wird verraten werden. Er weiß, dass er gefoltert wird und für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben wird. Und wir lesen, er war von Angst und Grauen gepackt. Und er sagte zu den drei: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Es gibt manche Dinge im Leben, die gibt es einmal. Und diese Chance, mit Jesus in seiner schwersten Stunde zu wachen und für ihn zu beten, um Kraft zu beten für ihn, die hatten die Jünger genau dieses eine Mal. Jesus ringt mit Todesangst. Er bittet seine Jünger, mit ihm wach zu bleiben und zu beten. Er bittet seine Jünger, in dieser schwersten Stunde im Gebet an seiner Seite zu sein. Und ich stelle mir vor, wie seine Stimme vielleicht zittert, wie sein Herz bis zum Hals schlägt, wie verzweifelt und voller Angst Jesus ist. Da sagt er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Als Jesus zurückkam, sagte er zu Simon: Simon, du schläfst? Und genauso könnte Jesus mich fragen: Rainer, du schläfst? Warum bleiben die Jünger nicht wach? Ich glaube, die Herausforderung der Jünger war, ja, sie waren im Garten. Es war schön. Es war eine vertraute Umgebung. Sie haben sich ins Gras gelegt, Sträucher um sie rum, Vogelgezwitscher. Alles war irgendwie total, ja, irgendwie schön. Es war ihnen vertraut. Es war irgendwie, ja, irgendwie auch wie Alltag. Doch Jesus hat ihnen versucht, was zu erklären. Er wollte ihnen erklären, es gibt eine geistliche Dimension, die man nicht sieht. Es gibt einen Kampf um deine Gedanken, um deine Gefühle, um dein Herz, wo du Entscheidungen triffst, wo du in Bezug auf die Ewigkeit Durchbrüche erzeugst oder wo du destruktive Entscheidungen triffst. Und genau das versucht Jesus in dieser Stunde seinen Jüngern beizubringen. Lass uns mal so ein Gedankenexperiment machen. Wenn du Kinder hast und eins deiner Kinder über die Nacht hohes Fieber hat, würdest du schlafen? Oder, wir haben jetzt ja alle so Feuermelder im Haus, wenn dieser Feuermelder in der Nacht losgehen würde, legst du dich dann wieder hin und sagst: Naja, wird schon nicht so schlimm sein? Oder stell dir vor, dein Partner oder dein bester Freund ist in Todesangst. Würdest du schlafen? Natürlich nicht. Ich glaube, du wärst hellwach. Du wirst nicht mal daran denken, dir es irgendwo gemütlich zu machen, dich aufs Sofa zu legen und sagen: Naja, wird schon. Jesus ist in einer Kampfsituation. Es geht um extrem viel. Ja, es geht eigentlich um alles. Und als die Jünger einschlafen, da ist denen nicht bewusst, dass Jesus in dieser Kampfsituation ist und dass sie in dieser geistlichen Dimension in einem Kriegsgebiet sind. Obwohl sich die Jünger entschieden hatten, ihr Leben vollkommen Jesus hinzugeben, ihren Job, ja, ihre Familien zu verlassen, mit Jesus unterwegs zu sein, ja, dann haben sie trotzdem Jesus hier nicht ernst genommen. Ihnen fehlte die Bereitschaft, ja, ihnen fehlte die Hingabe, an Jesus Seite für ihn einzustehen. Und ihnen fehlte die Entschlossenheit, diesen Kampf an der Seite Jesu zu kämpfen. Geht es mir nicht oft genauso? Obwohl ich im Kampf bin, und ich glaube, es geht uns da ähnlich wie den Jüngern, wir sind 7x24 Stunden irgendwie auch im Kampf. Und obwohl das so ist, hat mein Herz oft nicht den Willen und die Opferbereitschaft, für Jesus wach zu bleiben. Und vielleicht sagst du jetzt, Rainer, wo bin ich denn im Kampf? Komm, come on. Ich bin in meinem Alltag. Ja, ich bin in meinem Garten. Und vielleicht bin ich so in meinem Daily Business eingehüllt und eingelullt, ja, dass ich Jesus aus dem Fokus verliere und dass ich vergesse, worum es wirklich geht. Denn in dieser geistlichen Dimension, da findet ein Kampf statt. Ein Kampf um meine Ehe, ein Kampf um meine Liebe, ein Kampf um mein Herz, ein Kampf um meine Gefühle. Aber nehme ich das ernst? Gethsemane steht im Hebräischen für Ölpresse. Unter einer Ölpresse wird durch Druck das Beste aus den Oliven herausgepresst. Jesus ist in seinem Leben in einer seelischen Drucksituation. Ja, im übertragenen Sinne vielleicht sowas wie in einer seelischen Ölpresse im Garten Gethsemane. Und im Druck kommen zwei Dinge raus, nämlich Angst und Traurigkeit. Und ich glaube, es geht uns genauso. Und Jesus möchte seinen Jüngern und uns zeigen, was sie tun sollen, wenn sie in einer solchen Drucksituation stehen. Wir sollen wachen und wir sollen beten. Wachen, um nicht in Versuchung zu fallen und dass wir uns bewusst machen, worum es geht. Nochmal, es geht um mein Herz. Es geht um mein Leben. Es geht um meine Familie. Und es geht um meine Identität. Es geht um meine Identität als Sohn, als Tochter Gottes. Und letzten Endes geht es um die Ewigkeit. Wir sollen beten, die Beziehung zum himmlischen Vater suchen, die geistliche Waffenrüstung anziehen. Jesus hält den Druck im Garten Gethsemane stand. Sein Mindset war, mitten im Kampf, in dieser Drucksituation, in Furcht und Angst, dein Wille geschehe. Im Garten Gethsemane ringt sich Jesus dazu durch, mit seinem Tod wieder das gut zu machen, was vor langer Zeit in einem anderen Garten, nämlich im Garten Eden, schief lief. Vielleicht erinnert ihr euch. Das ist die Geschichte von Adam und Eva. Eden war der Garten, in dem die Menschen ihre Gemeinschaft mit Gott zerbrechen. Weil sie nicht bereit waren, weil sie nicht bereit sind, Gott ganz zu vertrauen. Und warum hat Adam versagt? Ich glaube, Adam hat versagt, weil er die falsche Herzenseinstellung hatte. Adam lebte nach dem Prinzip, mein Wille geschehe. Und er versuchte, sich rauszureden. Und übrigens taten es die Jünger nicht. Als Jesus zurückkam und sie gefragt hat, ihr schlaft? Da gab es nichts zu sagen. Die Jünger hatten keine Argumente. Sie hatten keine Ausreden. Wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchte ich dich gerne zu folgender Frage einladen. Jesus, wo behandle ich dich schlechter als andere Menschen? Wie würde ich mich verhalten, wenn Jesus in seiner menschlichen Gestalt jetzt hier sichtbar wäre? Denken wir zum Beispiel mal an solche Worship-Zeiten, wie wir es gerade eben hatten. Bin ich mir bewusst, dass ich im Worship bete, indem ich singe? Wir haben schon manchmal das Lied gesungen, all I am is yours. Alles, was ich bin, gehört dir. Und ich frage mich das immer wieder. Und aus unseren Bandproben frage ich immer mal wieder so, ist uns das bewusst? Das, was wir hier singen, wie meinen wir das? Meinen wir das von ganzem Herzen? Und was drücke ich mit meiner Körperhaltung aus, wenn ich bete? Wenn ich vielleicht so in so einer Relax-Haltung auf dem Stuhl sitze Oder ein anderes Beispiel. Ich habe zu Hause noch einen alten Laptop. Und den könnte ich ja eigentlich der Church geben. Ich meine, die können bestimmt doch damit was anfangen. Das könnte ich doch opfern, oder? Ich käme aber nie auf die Idee, dieses alte Ding meinem besten Freund zu geben und sagen, hey, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich, ich habe dir was mitgebracht, ist cool. Mein alter Laptop. Es gibt hier noch weitere Beispiele. Versteht mich nicht falsch. Es geht mir hier nicht darum, irgendwen zu kritisieren oder zu fragen, wo kann ich mehr für Jesus tun. Es geht nicht darum, mehr zu machen. Aber ich möchte dich und mich fragen, wie sieht meine Herzenseinstellung Jesus gegenüber aus? Wo nehme ich ihn nicht ernst? Wo behandle ich Gott schlechter als jeden Menschen? Wo stehe ich mit meinem Herz in meinen verschiedenen Lebensbereichen? Lebensbereiche wie Ehe, Familie, Finanzen, Sexualität. Wie sieht es um mein Herz aus? Bin ich bereit, mein ganzes Sein Gott abzugeben? Gott gab sein Ein und Alles. In Johannes 3, da lesen wir, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Was bin ich bereit zu geben? Mein ganzes Herz? Alles? Bin ich bereit, Kompromisse abzulegen? All in zu gehen? Ein halber Christ ist doch irgendwie ein ganzer Blödsinn, oder? Jesus sagte zu seinen Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und ich möchte noch gerne ein bisschen tiefer darauf eingehen, was wir konkret tun können, um der Versuchung standzuhalten. Und lass uns mal den geistlichen Kampfstil von Jesus anschauen. Erstens Erkenntnis. Es gibt diese geistliche Dimension. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich glaube, das müssen wir erkennen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Es gibt diesen geistlichen Kampf um mein Herz. Eine zweite Möglichkeit ist Fasten. Jesus geht davon aus, dass wir fasten und beten. Er selbst hat 40 Tage lang Essen gefastet. Und wir lesen das in Lukas 4. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Jesus hat sich wahrscheinlich in der Nähe einer Wasserstelle aufgehalten. Natürlich auch zum Trinken. Aber nicht nur zum Trinken, sondern ich glaube auch im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne. Beim Fasten geht es in erster Linie nicht um das Verzichten, sondern es geht vielmehr darum, womit ich die Zeit fülle, die ich beim Fasten gewinne. Nämlich, dass ich innerlich an die Quelle, dass ich innerlich zu Gott komme. Jesus war 3 Versuchungen ausgesetzt und auch wir werden beim Fasten in diesen 3 Punkten hinterfragt. Erstens dein Appetit. Und vielleicht geht es euch so, dass ihr gerade irgendwie auf Essen fastet oder so. Ich weiß es. Genau, bei einigen weiß ich es. Ja, aber dann ist es tatsächlich so, dein Appetit. Welche Löcher in deiner Seele versuchst du durch Nahrung zu stopfen? Anerkennung? Belohnung? Ich kenne es von mir selbst, wenn ich nach Hause komme abends und denke, hey, ich muss mir jetzt mal was Gutes tun. Aber letzten Endes ist es nicht so, dass ich versuche, wirklich irgendwas da in meiner Seele irgendwie zu stopfen? Indem ich was weglasse, erkenne ich, was ich bisher vielleicht auch dringend gebraucht habe. Zweitens, zweiter Punkt, deine Ambitionen. Was sind meine Motive? Was treibt mich an? Geht es zuerst um mich? Geht es um mein Ego? Ich glaube, die größte Freiheit, die erleben wir dann, wenn es nicht mehr um uns selbst, sondern um Gott geht. Und der dritte Punkt, deine Anerkennung. Zweifel an deiner Identität als Gottes Kind ist der beste Weg, dein Calling, also deine Berufung, zu verhindern. Jede Versuchung fängt nämlich immer damit an, dass du nicht mehr weißt, wer du bist und wer Gott ist. Das finde ich einen wichtigen Satz. Jede Versuchung fängt immer damit an, dass du nicht mehr weißt, wer du bist und wer Gott ist. Fasten kann man am besten anfangen mit etwas Kleinem. Also auf etwas, das man leicht verzichten kann. Zum Beispiel Facebook, Handyspiele, Auto, Süßigkeiten, Abendessen, da wird es vielleicht schon schwieriger. Aber Fasten ist wie Trainieren von Muskeln. Und immer wenn du fastest, kannst du dich daran erinnern, vielleicht auch erinnern lassen, die Nähe Gottes zu suchen, also zur Quelle zu gehen. Also Fasten kann uns helfen, einen Lebensstil einzutrainieren in der Nähe der Quelle, in der Nähe von Gott, der uns das Leben in Fülle schenken will, weil er uns liebt. Geistlicher Kampfstil, dritter Punkt, wachen und beten. Wach zu werden und mich auf Jesus fokussieren. Und geistlich wach sein, um die Taktik des Teufels zu entlarven und mit Gottes Wort kontern zu können. Und in meinen Lebensbereichen göttliche Lebensrhythmen entwickeln. Zum Beispiel im Rahmen von Next Step. Next Step gibt es hier bei uns im ICF und da geht es darum, dass wir ja, uns in unserer Jesus-Nachfolge weiterentwickeln. Und das kann ganz praktisch so aussehen, dass ich zum Beispiel einen Bibelleseplan anfange oder mir feste Zeit in meinen Kalender eintrage, die ich ganz bewusst mit Jesus verbringe. Aber denk bitte dran, es geht nicht darum, mehr Wissen anzuhäufen. Ich glaube, wir können noch so viel Bibelwissen haben, es bringt nichts, wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir es nicht leben. Eine andere Möglichkeit, um die Zeit mit Jesus zu intensivieren, kann auch sein, gemeinsam mit der Small Group oder meinem Ehepartner oder als Familie das Abendmahl zu feiern und sich daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat für dich und mich alles gegeben und ich möchte dich heute fragen, wo bist du eingeschlafen? Wo ist es für dich heute dran, Jesus dein ganzes Herz zu geben und Halbherzigkeit sein zu lassen? Gibt es Bereiche, in denen du Gott bisher nicht reingelassen hast? Ich will dich einladen zum Wachwerden. Bringe vor Jesus, wo du eingeschlafen bist. Öffne Gott die Bereiche deines Herzens, wo du spürst, dass du bisher halbherzig warst. Frage Gott, was heißt Fasten für mich? Was ist für mich dran? Und starte mit einem einfachen Verzicht. So nach dem Prinzip Training der kleinen Schritte. Dann bist du später auch fit für die großen Brocken. Aber Gott ist auch so genial, dass selbst wenn du und ich ständig in manchen und in den gleichen Bereichen versagen, dann kann und will er uns in seinem Reich gebrauchen. Und genau das haben die Jünger auch erlebt. Im Leben der Jünger gab es nach Jesu Auferstehung und Pfingsten eine Wende. Und dazwischen war das Kreuz. Die Hingabe Gottes, die sich in Jesus zeigt, hatte ihre ganze Hingabe für ihn geweckt. Und ab diesem Zeitpunkt waren sie bereit, für Jesus all in zu gehen und den höchsten Preis zu bezahlen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du heute den Sieg Jesu das erste Mal annehmen und dich auf die Seite des Siegers stellen. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du wirklich für uns den Sieg errungen hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns die Augen öffnest, auch für diese geistliche Dimension. Ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen willst. und dass du uns gebrauchst, auch wenn wir in manchen Bereichen vielleicht immer wieder irgendwie versagen. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Und ich lege dir jetzt wirklich jeden Einzelnen hin. Ich bitte dich, dass du uns wirklich immer wieder neu begegnest, dass du uns immer wieder neu herausforderst.